watching.
Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. In fact, it may not even exist at all.
Are you ready?
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Auch mit dabei natürlich Matze.
Ja, hallo zusammen.
Und auch wenn es um die 28 Years Later Reihe geht, mussten wir dieses Mal keine 28 Jahre warten. Eher gefühlt 28 Wochen. denn zwischen dem Release von 28 Years Later und The Bone Temple könnten circa 28 Wochen gelegen haben. Im Juli haben wir die letzte Folge, oder war Folge 100 sogar, dazu aufgenommen. Und jetzt im Januar 2026.
Ach, 28 Folgen später hätte das jetzt sein müssen.
Ja, hätten wir noch den ein oder anderen schlechten Film zwischendrin reviewen müssen, der letztes Jahr im Kino lief. Von daher, uns ist, glaube ich, 28 Years Later beiden noch recht frisch im Kopf gewesen, kann man sagen. Und daran knüpft The Bone Temple auch direkt an mit den Charakteren, die diesen Film mehr oder weniger überlebt haben, denn wir verfolgen Spike weiter auf seiner Reise, der ja nun auf dem Festland ist, durch die verschiedenen Gebiete und Charaktere, mit denen er am Ende des ersten Films, nämlich der Gruppe von Jimmys, Kontakt hatte, aber auch Dr. Ian Kelson, der ja im 28 Years Later Film seine große Hoffnung war, seine Mutter zu retten vor einer leider unheilbaren Krankheit, der von Ralph Fiennes gespielt wird, hat auch wieder eine große Rolle, beziehungsweise eine zentrale Rolle. Dem Titel nach zu urteilen, The Bone Temple, geht es natürlich um auch um dieses, um diese Gedenkstätte und das Monument, das er dort errichtet hat. Das Drehbuch hat Alex Garland wieder geschrieben und Regie hat auch die gleiche Person, nämlich Nia Da Costa, geführt.
Nee, das war Danny Boyle noch im ersten Teil.
Ah, aber war nicht Nia Da Costa schon mit dabei? Entschuldigung für die falsche Information. Ich dachte, dass ich den Namen, dann habe ich das falsch recherchiert. Ich dachte, dass ihr Abspann im ersten Teil auch schon mit drin war. Gut, 28 Wochen sind doch wohl zu lang.
Ich meine, die Filme wurden ja back-to-back gedreht, deswegen weiß nicht, vielleicht tauchte ihr Name schon auf im ersten Film, ich weiß es nicht.
Genau, der Film knüpft inhaltlich, finde ich, also nicht inhaltlich, knüpft zeitig direkt an den anderen an. Thematisch werden allerdings komplett andere Themen, finde ich, diesmal erörtert. Es geht um Kulte oder beziehungsweise auch Gruppierungen, wie man das eigentlich aus den klassischen Zombie-Serien kennt, die sich bei solchen Apokalypsen ähnlichen Zuständen formen. Und eine davon wird eben von Jimmy Crystal, der selber Sohn eines Pfarrers war, gegründet. Und der glaubt, der Sohn des Teufels zu sein. Und er und seine Anhänger, die morden sich fröhlich durch die Weltgeschichte und haben ein Ritual, um dort aufgenommen zu werden und einer der Finger der Hand von Jimmy zu werden, also einer der Jimmys zu werden, muss man ein anderes Mitglied dafür besiegen. Und so startet der Film und Spike landet in den Reihen der Jimmys und die Geschichte nimmt seinen Lauf, würde ich sagen. Kurze Frage vorweg, kannst du alle Jimmy-Namen auswendig? Nein. Ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt.
Kannst du alle Teletubbies aufzählen? Das wäre die andere Frage.
Tinky, Winky, Tipsy, Lala und Po.
Nice, sehr gut. Okay.
Ja, das kriege ich noch hin. Mhm. Denn auch die Teletubbies spielen eine tragende... Nein, spielen sie nicht. Keine tragende Rolle in diesem Film. Spaß beiseite. Wie hat dir The Bone Temple gefallen?
Mir hat er richtig gut gefallen. Ich hatte nicht vorgehabt, nach Teil 1 unbedingt noch mal ins Kino zu gehen. Teil 1 fand ich okay bis gut. Ganz unterhaltsam, aber nichts, was mich jetzt richtig gepackt hätte, weiterzugucken. Und eigentlich hatte ich Teil 2 jetzt nur noch mal auf dem Schirm aufgrund der guten Rezensionen, die er bekommen hat. Besser als Teil 1 auch. Bisschen schade, dass er am Boxoffice gerade so, also zumindest das erste Wochenende, die erste Woche, er ist nicht gut gestartet. Ich hoffe, dass er irgendwie durch Word of Mouth noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen kann. Denn ich denke, vieles wird davon abhängen, ob es noch einen Teil 3 geben wird. Ich glaube, dass Garland alle drei Filme ja geschrieben hat. Und auch aufgrund des Endes dieses Films, von Bone Temple, wäre es nur dankenswert oder wünschenswert, noch einen Teil 3 zu haben.
Da kann ich direkt einhaken tatsächlich, denn schon im Dezember letzten Jahres hat der dritte Teil grünes Licht bekommen von Sony. Das heißt, sie dürfen Danny Boyle und Alex Garland den dritten Film machen und die Reihe sozusagen beenden, wie sie das geplant haben. Also es wird fortgesetzt.
Das ist schön. Weißt du, wer Regie machen wird? Wird Danny Boyle wieder Regie machen dann? War das...
Steht nicht drin im Artikel. Ja. Aber sie haben auf jeden Fall grünes Licht.
Auf jeden Fall fand ich da Costas Film jetzt mitreißender, spannender. Er ist brutaler nochmal an Stellen. Ich finde ihn aber deutlich geradliniger dafür, dass wir eigentlich bei zwei Gruppen uns nur sind und zwei Settings sozusagen nur haben. Die Jimmys und Dr. Kelson mit seiner Zombie-Bromance. Zwei Themen. Auf der einen Seite haben wir den religiösen Wahn und Liederkult. Und auf der anderen Seite haben wir die Kunst des Überlebens, des sich Anpassens, neue Wege zu finden, Schönheit im Hässlichen zu finden, in Menschlichkeit im Zombie zu finden und Frieden auch zu finden, sozusagen. Der Film ist auch stilistisch natürlich anders als Teil 1, weniger iPhone-Shots. Aber ich mochte, also für mich ist das so ein richtiger Film, der das, was man vielleicht bei anderen, so die Argumentation, die ich bei anderen Action-Blockbuster-Filmen nicht so gern durchgehen lasse, nämlich, ja, die Story muss man jetzt nicht so ernst nehmen, guck doch auf die Bilder, so. Das finde ich, also funktioniert für mich nicht. Und das war für mich so ein Film, der hatte seine Themen, seine geradlinige Themen, die jetzt aber nicht super deep irgendwie ausgearbeitet sind. Also jetzt die Jimmys und deren Geschichte und wie er seine Jünger quasi behandelt und wie er sie kontrolliert und manipuliert. Das ist jetzt nicht irgendwie die grandioseste Abhandlung in der Filmgeschichte oder so, aber es ist schlüssig und bietet ein sehr gutes Fundament für sowohl den Survival-Horror, aber auch die Komik darin. Es ist auch sehr Dark Comedy zum Teil und auf der anderen Seite Kelson als so weiser Doktor, diese Gegensätze, die dann auch aufeinandertreffen. Der Film hat mir wirklich einfach sehr viel Spaß gemacht. Und spätestens, vielleicht muss man auch sagen, die Nummer, die Ralph Fiennes dann abzieht, die überstrahlt halt auch sehr vieles. Und ich weiß nicht, wenn die Nummer nicht drin wäre, ob ich den Film dann immer noch so gut finden würde. Aber Holla die Waldfee war da in der Energie im Kinosaal auf einmal. Das war wie wirklich auf so einem Rockkonzert zu sein. Und die ersten Leute haben angefangen zu klatschen. Und du hast richtig gemerkt, wie eigentlich das ganze Publikum aufstehen wollte und irgendwie abgehen wollte. Das muss man erstmal schaffen in einem Kinofilm. Und ich glaube, dass Ralph Fiennes sich mit der Performance und mit der Figur noch mal unsterblicher gemacht hat. Also ich bin mir sicher, in 10, 20 Jahren ist das eine ikonische Szene, die noch mal zitiert wird.
Auf jeden Fall. Also die bleibt nicht nur visuell hängen, auch einfach so gut geschauspielert, so gut in die Story. Also nur Pluspunkte definitiv.
Ja.
Mir ging es ähnlich insgesamt mit dem Film wie dir. Den 28 Years Later fand ich ja so okay. Ich hatte ja kurz vorher erst überhaupt die ersten beiden geschaut. Und war dann aber trotzdem erstaunt, wie bereit ich auch war zu sagen, nee, doch, lass den einfach angucken. Und ich habe es definitiv nicht bereut. Der Film ist, glaube ich, einer der besten Beispiele dafür, dass man gute Sequels machen kann oder auch bessere Sequels, indem du halt nicht einfach die gleiche Story nochmal erzählst, nur größer, sondern einfach Punkt, ja. diese Charaktere nimmst, die du im ersten etabliert hast, und wenn sie nur am Rand waren und einfach ihre Geschichte weiter erzählst und eben was dann passiert und
darf ich ganz kurz minimal einhaken an der Stelle, bevor ich es vergesse, weil ich finde es, wie du sagst, dass Spike hier eigentlich zu so einer absoluten Nebenfigur degradiert wird im Film, könnte man dem Film vorwerfen, aber ich fand das voll cool, dass wir, dass wir so eine andere Perspektive bekommen auf sein, auch auf sein Abenteuer halt, und dass andere Sachen im Zentrum stehen und dass er ist so der Bezugspunkt quasi aus Teil 1 noch.
Genau, aber an sich, er ist eher nicht mehr, auch natürlich spielt er irgendwo eine wichtige Rolle und du willst, dass er irgendwie auch da weiter wächst und durchkommt und überlebt und nicht irgendwie in den Fängen von Sir Jimmy da irgendwo untergeht und geopfert wird. Aber an sich ist er definitiv eher eine Nebenrolle, und dass das irgendwie schaffen sie es so, natürlich diese ganze Welt auch auf einmal noch mal größer zu machen und dem ganzen Lore auch dahinter irgendwie das viel, viel mehr anzufüttern. Und ich finde es auch sehr interessant, dass auf so eine ganz andere Art und Weise ja diese Storyline mit Dr. Ian Kelsen, der ja daran interessiert ist, diese Krankheit in Anführungszeichen, also dieses, wie werden die Leute zum Zombie, zu verstehen und das auch auf eine super interessante Art und Weise in diese Welt einbauen, ohne dass es so komplett überstrahlt. Ich finde, das passiert super subtil, weil wir ja von Samson, der diesen Alpha ja auch schon im ersten spielt, wir seine Perspektive manchmal bekommen. Und das sind, glaube ich, nur so zweimal, dass wir wirklich so einen POV-Shot bekommen, wenn er jemanden angreift, und sehen, dass er ja was anderes sieht, als da eigentlich ist. Also sondern was viel Gefährlicheres so ein bisschen.
Ja, der Grund, warum die Zombies so aggressiv sind, ist, dass sie halluzinieren quasi, die Psychosen
haben. Genau, und genau, dass das eben nicht nur eine Krankheit ist, die dein also die sozusagen auf mehreren Ebenen funktioniert, eben auch auf einer psychologischen Ebene. Und das ist ja am Ende mehr oder weniger zu dem Ergebnis, zu dem auch der Doktor kommt. Was halt einfach, glaube ich, noch kein Zombie-Film in der Form vorher gemacht hat und was auch für den dritten Teil halt, falls man das irgendwo überhaupt weiter verfolgt, aber super spannende Angriffspunkte irgendwie bietet, wo man überhaupt in einem Zombie-Film diese Thematik nicht nur so, oh, wir versuchen irgendwo ein Heilmittel zu finden, was irgendwo in einem Labor ist, sondern nein, wir gucken einem Doktor mehr oder weniger zu, wie er Tag zu Tag eine Fallstudie macht und schaut, wie er an seinen, in Anführungszeichen, Patienten da rankommt, indem sie sich zusammen irgendwelche Drogen reinpfeifen und nackt durch den Bone-Tempel tanzen, was einfach super witzige und ikonische Bilder waren. Also das ist so eine auch irgendwie macht so, dass dieses Franchise, was ja so oder so schon irgendwie für Zombie-Filme, finde ich, viel Neues reingebracht hat, wieder irgendwie was Neues, was ich echt cool und spannend finde, dass es einfach nicht nur dieses reine Abschlachten ist, auch wenn der Film echt brutal ist.
Ja.
Also das, dieses...
Der geht unter die Haut.
Ja, das, also wie der Kopf da einmal da wirklich mitsamt Wirbelsäule rausgerissen wird und dann das Hirn gegessen wird, das ist schon
Ach stimmt, sehr das war grafisch. Ja auch, okay. Ich dachte jetzt an die Scheunenszene.
Ja, die, die sowieso, also das, das Häuten von Menschen am lebendigen Leibe ist...
Ja, dass der Film, also obwohl er ja so eine comichafte, mit komödiantischen Einlagen Survival-Horror-Zombie-Verfilmung ist, schafft er es trotzdem nochmal, also den Härtegrad höher zu schrauben, um dann die Jimmys und vor allen Dingen Sir Jimmy Crystal zu charakterisieren auch als völlige als völlig abgedrehte Sadisten halt. Und das musst du erstmal schaffen, also in einem Environment, in einem Film, wo eh schon Köpfe und also wo Hirne gegessen werden und Wirbelsäulen rausgeschmissen zu werden, dass das gar nicht die schlimmste Szene war, sondern
Genau. Und ich meine, Finale des Ganzen ist ja ein bisschen, dass während diese beiden Handlungsstränge erstmal losgelöst voneinander laufen, auf der einen Seite haben wir, und das ist ein Zitat eines einer Letterboxd-Rezension, die den der Kommentar einfach nur How to Train Your Zombie.
Ja, ist gut.
Während wir die Samson-Kelson-Storyline haben, haben wir auf der anderen Seite die Jimmys, die einfach nur gefühlt wahllos, ich weiß gar nicht, ob die irgendeine Motivation haben, durchs Land ziehen oder ein Ziel haben. Die haben eigentlich kein Ziel. Die kommen einfach da an, wo sie ankommen. Und
ja, ich glaube, er hofft halt ein bisschen, das Ganze am Leben zu erhalten, größer werden zu lassen halt.
Ja. Und eine der Jimmys entdeckt auf einer ihrer Touren dann durch Zufall Dr. Kelson, der natürlich komplett in Rot eingeschmiert ist. Und das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, welche der Jimmys das ist. Sie ist ja sowieso ein bisschen auch da, sie weiß, dass sie da sicher ist und solange sie nicht gegen Sir Jimmy ist, wird sie das Ding mehr oder weniger überleben. Aber leitet ihn dann so ein bisschen dahin zu sagen, sie hat seinen Vater, also Satan, gesehen, der sogar mit einem Zombie tanzt und deswegen kann er das ja nur sein. Und so treffen diese beiden Welten irgendwann aufeinander und es kommt zu einem echt super guten, also echt richtig guter Dialog zwischen Sir Jimmy und Dr. Kelson, was auch sehr ungewohnt für so einen Action-Zombie-Film irgendwie ist, dass man so einen wirklich metaphorisches, deepes Gespräch hat.
Es hilft halt, dass
die beiden da so ein bisschen führen.
Ja, es hilft, dass du zwei richtig gut ausgearbeitete Figuren in dem Fall hast, die aufeinandertreffen. Ja. Und das macht es halt sehr interessant, weil die aus völlig unterschiedlichen Winkeln, Blickperspektiven kommen halt. Der eine ist halt völlig abgedreht und hat sein Vatertrauma halt und der andere
ist versucht, abgedreht.
Ist auch abgedreht, versucht aber mit Vernunft irgendwie durch die Welt zu gehen und ist kurz davor, die Menschheit zu heilen eigentlich. Also das ist ja auch das Tragische eigentlich. Ne? Er steht der Lösung so nah und dann kommt dieser Depp und naja.
Dahingehend für Dr. Kelson ja ein eher tragisches Ende. Auf der anderen Seite weiß er selber, dass das irgendwie für ihn bevorsteht und denkt sich dann auch selber, let's end it with a bang, und das macht er ja dann auch. und dahingehend einfach auch ein wahnsinnig anderes, aber großartiges Finale für so einen Film, in dem wir nicht eigentlich in einem klassischen Zombie-Kampf irgendwie enden oder in einer riesengroßen Schlacht, sondern am Ende geht es wirklich um ja, also natürlich irgendwo ums Überleben, aber halt nicht in so einem überdimensionalen, komplett aus dem Zusammenhang gerissenen Zombieschlacht.
Ja, das stimmt. Und auch so ein Ende, das schlüssig und auch befriedigend ist, finde ich irgendwie, für die Story. Also es ist clever, es ist ungesehen und ja, endet nicht in so einem stupiden Kampf, das stimmt. Das
ja, und es schließt irgendwie so für die beiden Charaktere irgendwie auf so eine sinnvolle Art und Weise ihre Kapitel irgendwie. Klar fühlt man bei dem einen mehr mit als dem anderen und der eine verdient definitiv das, was er verdient irgendwo oder bekommt das, was er verdient. Er verdient nicht, was er verdient. Also Sir Jimmy Crystal, der am Ende ans Kreuz genagelt wird, kopfüber. Und ja, Dr. Kelson, der leider sterben muss, aber zum Glück alles aufgeschrieben hat, von daher.
Ach, hat er das?
Ich glaube, dass er, der hat alles hat, notiert, gibt, was er da so er an Experimenten gemacht hat.
Aber gibt er das Spike mit oder so? Nee.
Nee. Hm, ja, okay. Ich glaube, dass das einfach dort, dort in seinem Bunker unten drin ist.
Aber ich hoffe irgendwie nicht, dass, also ich finde das irgendwie besser, wenn das so eine, da war eine Figur,
so eine abgeschlossene.
Die hat das geschafft eigentlich, aber nie, also jemand, nie wird es jemand erfahren. Und das finde ich tragisch schön irgendwie.
Ja, weil ich bin gespannt auf den dritten Teil auf jeden Fall. Ja. Und was sie da machen. Ich meine, sie haben ein paar Anknüpfungspunkte, denn wir wissen ja auch nicht wirklich, was mit Spike danach passiert, außer dass er es überlebt. Aber was machen die anderen Jimmys, die das Ganze überlebt haben?
Ja gut, danach, was mit Spike was eigentlich passiert, nur noch eine ist. Ist ja relativ offensichtlich. Mit große Spoilerwarnung jetzt mit der Schlussszene des Films. Denn er und seine Begleitung werden ja gefunden.
Meinst du, das sind die beiden?
Ach so, ja klar, das waren die beiden.
Okay, ja gut, das habe ich gar nicht so interpretiert.
Ach so, doch, 100%, ja, ja.
Okay.
Also ich könnte also
es
jetzt
würde auf jeden Fall Sinn machen, eine Konstante auf jeden Fall durch alle drei Filme zu haben.
Ja.
Aber also vor dem Hintergrund könnte ich mir sogar vorstellen, dass man den, auch weil sie, glaube ich, das Set nicht nochmal aufbauen wollen.
Ja, dass der Bone-Tempel nicht nochmal besucht wird.
Somit so abgeschlossen ist und man da auch mit einem anderen wiederkehrenden Charakter aus dem Franchise eine komplett eigene Story
aufmacht. Lass mal die Katze aus dem Sack, es ist Cillian Murphy.
Ja.
Yes. Ich wusste das vorher, ich glaube, ich weiß nicht, ob wusstest du es? Ich habe schon vergessen, wir haben kurz darüber gesprochen.
Ich wusste es nicht und ich habe auch nicht ganz am Anfang seine Stimme erkannt.
Ja, die hatte ich erkannt. Du hattest gemeint, es könnte ein Snippet aus dem ersten Film sein. Das war darauf, ich weiß es gar nicht mehr. Er sagt irgendeinen Satz. Kann gut sein, dass es aus dem ersten Film war, aber ich habe seine Stimme erkannt und habe mich dann daran erinnert, ach stimmt, Cillian Murphy soll ja wiederkommen in Teil 2. Und dann habe ich es wieder komplett vergessen, bis zur letzten Szene. Und dann habe ich dieses Haus gesehen, das man ja am Ende von Teil 1 noch sieht. Und dann, Und es ging auch schon so ein mittelgroßes Raunen durch den Saal, als er wieder zurückkam.
Ja, also es waren doch, glaube ich, auch viele Fans des Franchises da, würde ich sagen. Was mich ein bisschen erstaunt hat, oder ich keine Ahnung, ob ich jetzt fantasiere, aber Cillian Murphys Charakter heißt Jim. Und ich weiß nicht,
das wusste ich gar nicht mehr.
Ob es irgendeinen Zusammenhang hat, dass dass anscheinend Personen mit Jimmy wahrscheinlicher eine Zombie-Apokalypse überleben.
Ach, das ist ja witzig, okay.
Ja. Was ich insgesamt über den Film sagen muss, weil wir jetzt auch so oft über ihn so als Actionfilm gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ob ich ihn in diese Ecke packen würde, weil er irgendwie.
Nee, ich hab den Vergleich nur gezogen zur Argumentation, wenn man Actionfilme guckt. Der Film ist ja ein reiner Survival-Horror mit ein paar Comedy-Einlagen sozusagen.
Ja, wobei ja auch da, finde ich, hier und da und aus Max, den Genres, finde ich, sehr ausbricht. Ja. Das wär, es ist so ein, aber auch Mad Max würde man schon als klassischen Actionfilm bezeichnen.
Ja, aber, ist halt, aber so diese die Figuren und das Setting und der Bone Temple und ja, die Masken von denen und so, das ist irgendwie
immer noch einfach ein so geiles Set ist einfach.
Ja.
Es wäre schon witzig, wenn das, wo auch immer das gedreht ist, einfach immer noch stehen würde. Wir
sollten es stehen lassen und Eintritt verlangen, damit man da reingehen kann.
Also, ja, es würde safe funktionieren. Ja. Einfach, was auch der Gedanke hinter diesem, das lernt man ja schon im ersten 28 Years Later Film kennen, der Gedanke, warum Dr. Carlson das Ganze macht, ist ja auch irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig gut. Wie findest du denn überhaupt allgemein die Thematik um Samson außenrum mit sozusagen dem Zombie, der jetzt ja irgendwie geheilt wird, sodass er sogar von anderen Zombies angegriffen wird?
So die Ticket-Szene fand ich ziemlich gut. Der war auch ziemlich witzig. I have no, wo er so hochguckt, ja. I don't have a ticket. ich mochte die Inszenierung des Ganzen. Das Thema an sich ist jetzt nicht irgendwie ist ein sehr interessanter Blickwinkel zu verstehen, warum die Infizierten sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und es gibt einen Lösungsansatz für uns Zuschauer. Aber das, was mich mehr interessiert hat, war auch die Chemie zwischen den beiden. Also wie gut das funktioniert hat und das Tanzen zur Musik und wenn er sein erstes Wort sagt zu ihm, obwohl er ihn gerade einschläfern will. Und das waren mehr die inszenatorischen Momente, die ich da rausnehme, als die Thematik an sich.
Ja. Kann ich gut verstehen.
Zum Ende nochmal. Ich glaube insgesamt, dass die letzte halbe Stunde, ich kann mich nicht dran erinnern, also mal so einen starken Abschluss von einem Film zu haben. Ganz oft habe ich das Gefühl, dass für mich so das Worldbuilding am Anfang irgendwie stärker ist und dann finden Skripte ganz oft nicht das befriedigende Ende sozusagen. Und hier hast du halt das Ende mit Kelsen und nochmal on top den Reveal mit Jim am Ende. Ich frage mich wirklich, wenn die Momente nicht drin wären in dem Film, sondern der Film wäre einfach anders ausgegangen und du hättest den Cameo am Ende nicht gehabt oder den Cliffhanger im Prinzip für Teil 3, ob der Film dann immer noch so mir so viel Spaß gemacht hätte. Ich glaube, das macht schon einen großen Teil und das reizt es aus, dieses Films. Oder warum er so prägnant, also wirklich hängen geblieben ist, als boah, krass, das war ja richtig gut. Das kann man bestimmt irgendwie debattieren, aber ja.
Aber meinst du jetzt die letzte halbe Stunde oder wirklich die End-End? Also die
letzte halbe Stunde quasi. Oder die letzten 20 Minuten waren es ja nur. Es war ja nicht mal
also wirklich Ende. Es ist halt einfach auch nicht künstlich in die Länge gezogen. Mhm. Es ist das, was es ist. Und ich glaube, dass es auch nicht mehr sein will und auch einfach auf sondern man einfach genau die Welten aufeinander prallen lässt, die vorher etabliert wurden. Und das auf eine so sinnvolle Art und Weise und vielleicht auch, weil beide Charaktere irgendwie ihr Ende finden, dass das Ganze so befriedigend ist, aber wie gesagt, hättest du jetzt noch eine Horde Zombies reinrennen lassen in diesen Bone Temple, hättest du auch machen können, aber for what? Und wahrscheinlich hätten das andere große Comic-Verfilmungsstudios getan und das ist wahrscheinlich das, was es einfach so rund und schlüssig am Ende macht, dass es nicht mehr ist, als es eigentlich ist oder sein will.
Mhm.
Und ich glaube, das macht's so gut.
Ja, deswegen positive Überraschung auf jeden Fall.
Hast du in der Zwischenzeit noch irgendwas geschaut?
Seit der letzten Aufnahme? Ich weiß es nicht. Nee, leider, ich habe nichts. Aber ich muss sagen, wir haben den ja quasi jetzt Bone Temple back-to-back to No Other Choice geguckt. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Filme. Aber trotzdem, dieser schwarze Humor in den beiden Filmen war so ein fast schon Double Feature-like. Also so von der Tonalität, wie ich den Film,
das stimmt,
wie der auf mich wirkt, nämlich in dieser Dark-Comedy-Haltung, also so muss ich ihn auch angucken, damit er mir Spaß macht sozusagen, war das irgendwie recht ähnlich. Das war witzig.
Ja, da sind schon auch viele Parallelen irgendwie drin, die man
unnötige Gewalt ziehen kann.
Ja, Charaktere, die morden und irgendwie nicht so ganz wissen, warum. Du hast echt recht, irgendwie vom Vibe und Stimmung ist da doch irgendwie,
es hat auch gepasst,
ein gutes Double Feature sein können. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind die Tickets für den dritten 28 Years Later Film definitiv
gekauft.
Ja. Welche Folge es wird, wissen wir nicht. Er wird auf jeden Fall nicht so nah am Release sein, wie 28 Years Later und The Bone Temple waren. Von daher soll es das für die Folge gewesen sein. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?